Hallo, eine kleine Content-Note. In dieser Folge geht es um Gewalt in Beziehungen, Suizid und Tod. Wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, hör dir gerne eine andere Folge an. Ansonsten findest du entsprechende Hilfsangebote in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brave Mädchen. Mein Name ist Suki und ich bin hier mit meiner wunderschönen Kollegin Hannah. Hannah, wie geht's dir an diesem Montagmorgen?
Mir geht's extrem Hammer. Ich bin seit 5.30 Uhr unterwegs. Ich habe mein Leben extrem krass im Griff. Wie geht's dir? Du siehst müde aus.
Wer ist seit 5.30 Uhr unterwegs? Was machst du um 5.30 Uhr?
Ja, ich habe halt geputzt. Ich habe geputzt, Wäsche gewaschen, alles Mögliche, weil ich habe einfach Jetlag von Thailand noch.
Ach so.
Und es ist halt übelst geil, weil ich extrem früh wach bin und extrem viel geschissen bekomme. Aber ich war halt auch um 18 Uhr pennen, das ist auch nicht so cool.
Oh mein Gott, ich hatte auch so Jetlag, als ich nach Hause gekommen bin. Ich bin wirklich auch jedes Mal um 5 Uhr aufwacht oder 4 Uhr, noch unnötiger. 4 ist extrem unnötig. Also es gibt wirklich nichts zu machen für mich um 4. Da kannst du nicht mal waschen oder so. Nee. Mit den Nachbarn halt oder keine Ahnung, Mitbewohner, finde ich.
Es gibt neue Hobbys, die du in Angriff nehmen wolltest. Wie läuft's denn?
Ah ja, genau. Also du redest hier von dem Buchclub und dem Bootsführerschein.
Ja, genau.
Buchclub, ganz ehrlich, wie zur Hölle findet man in einem Buchclub? In meinem Kopf passiert es so, ich laufe in einer Straße, also ich bin in meiner Umgebung und ich sehe an einem Buchladen so ein kleines Poster, wo steht Buchclub Dienstag 18 Uhr. So habe ich mir das vorgestellt, dass ich einen Buchclub finde.
Ja, also ich hätte mir das vorgestellt, man läuft durch so eine Gasse und dann schaut man in einen Buchladen rein und dann sitzen da schon so 6 bis 7 middle-aged women und die sitzen da so im Kreis und haben alle das gleiche Buch in der Hand und dann geht man so rein, so hey, was lest ihr? Darf ich da mitmachen? So hätte ich es mir vorgestellt, oder?
Ja, das wäre auch gut. Also das fände ich auch perfekt, eigentlich egal. Hauptsache, ich muss ihn halt, also ich würde ihn halt lieber in Real Life finden, als so wieder online googeln. Aber ich glaube, ich schätze mal, darauf wird's rauslaufen und dann einfach da reinschneiden oder was. Kommen wir jetzt erstmal zu unserer ersten Rubrik und zwar heißt die Plot Twist. Und zwar geht es einfach bei der Kategorie Plot Twist darum, wir bringen eine Geschichte mit, und die einen kleinen Twist hat. Und hier geht es einfach um Entwicklungen, Veränderungen oder überraschende Wendungen. Für dich war ja eigentlich letztes Jahr ein großes Jahr, also du warst in super vielen TV-Shows. Was ging da eigentlich hinter den Kulissen ab? So Stichpunkt, I'm just gonna say it, Vater.
Sie wird von ihrem Vater nicht geliebt. The rumors are true. Also, ich glaube, meine Plot-Twist-Geschichte ist ein bisschen downer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es geht einfach ums Jahr 2025 und retrospektiv, boah, was das alles ausgelöst hat. Weil wir starten ins Jahr 2025 mit dem größten Downer meines Lebens. Okay, 2024 war so schlimm, du weißt es. Es war mein Höllenjahr. Mir ging es so schlecht. Ich habe wirklich überall einen Job gesucht, immer Absagen bekommen. Ich wollte unbedingt wieder TV machen. Da, weißt du noch, es war immer, immer alles lief schief. Ich hatte ja eine Phase, wo wir dachten, ich bin verhext, weil alles so scheiße lief. Ich habe für alles Absagen bekommen. Und so bin ich ins Jahr 2025 reingestartet. Und dann auf einmal, im Januar kam die Anfrage für Either One VIP. Und dann dachte ich so, Halt's Maul, das ist genau das, was ich machen wollte. Wie geil und so. Und ich wusste, als ich die Anfrage bekommen habe, dass ich es auch bekommen werde. Also ich wusste, die nehmen mich. Weil ganz oft, nur zum Verständnis, ist es halt so, dass du für eine TV-Show angefragt wirst. Zum Beispiel die letzten Jahre wurde ich für alles Mögliche angefragt. Aber die halt im letzten Moment sich gegen dich entscheiden. Also man wird ganz, ganz, ganz oft für Sachen angefragt und dann nicht genommen. Also nur weil man angefragt wird, heißt es noch lange nichts. Bei ITVIP wusste ich aber zu 100%, die nehmen mich. Ich hatte es einfach im Gefühl so. Und dann während des Casting-Prozesses kam dann noch Forsters Rampensau dazu und so. Dann kam noch Germany Shore und noch was anderes. Und ich war wirklich so, what the fuck is going on? Dann auch das mit dem Podcast. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, alle meine Träume gehen gerade in Erfüllung innerhalb eines halben Jahres. So, das ist so major. Also es war für mich so krass, weil alles so schlimm war davor halt.
Es war wirklich so, Hannah hat sich ja auch auf normale Jobs beworben, weil Hannah hatte ja fertig studiert Und es ging, das war wirklich so eine krasse Phase, wirklich von außen auch das zu beobachten. So viele Absagen, die du bekommen hast. Also wirklich, als würde dir dein Leben so sagen, nee, die Richtung ist es nicht.
Also zum Verständnis, ich habe halt technische Redaktion und Kommunikation studiert und habe da so richtig in diesem Bereich Jobs gesucht und so weiter. Und es war wirklich, als ob das Universum so sagt, so nee, das ist nicht deine Richtung. Und ich habe wirklich viele Bewerbungen geschrieben. Du weißt ja noch, ich war ja Tag und Nacht am Bewerbungen schreiben. Und ich habe auch gute Bewerbungen geschrieben. Also ich weiß es auch. Ich weiß nur nicht, naja, vielleicht was mein Social Media Auftritt. Jedenfalls, dann so krass. Also ihr müsst auch wissen, ich hatte immer ein relativ gutes Verhältnis zu meinem Dad. Also der war halt immer da für mich, in meiner Kindheit auf jeden Fall, würde ich sagen. Die haben sich übelst früh getrennt, deswegen sehe ich mich nicht so als Scheidungskind oder so, weil ich einfach nie gesehen habe, dass sie zusammen waren. Und er war aber immer da, ich war immer am Wochenende bei ihm und so. Also es war alles cool und gut, aber halt, mein Dad ist halt sehr strenggläubiger Moslem. Und ich hatte halt immer ein relativ gutes Verhältnis zu ihm, muss aber auch sagen, ich musste ihm so die letzten Jahre halt vor allem was vorspielen, was ich beruflich mache, obviously, was ich auf Social Media mache, sind halt nicht seine Werte so, ne, weil seine Werte sind halt muslimische Werte und ich zeige mich ja sehr offen, sehr frei. Ich lebe mich sexuell aus, ich rede darüber und ich trinke Alkohol und so weiter und so fort. Ich bin ja wirklich genau das Gegenteil von einem perfekten muslimischen Kind.
Was ist denn ein perfektes muslimisches Kind?
Ich glaube, also zumindest aus der Sicht von meinem Vater wäre es gewesen, ich heirate mit 21 einen pakistanischen Mann, der mit dem ich dann Kinder bekomme, ich trage Kopftuch, bete 5-mal am Tag und bin nur noch Hausfrau und Mutter für diesen Mann. So, das wäre das perfekte Bild für ihn gewesen, weil ja, ich, in meiner Familie, muss ich leider sagen, sieht man halt Frauen vor allem als Gebärmaschinen. So. Und ja, das hätte er sich für mich gewünscht. Also ich durfte dann auch studieren und alles und das war dann auch gut, aber es war eigentlich nur, um meinen Marktwert für den Mann zu steigern. Ah, sie ist auch schlau, ne? Also so, dann war man sehr stolz darauf, dass ich einen Ingenieursabschluss habe, aber es war wirklich auch nur, um mich besser an irgendwelche Männer verkaufen zu können sozusagen. Also zu sagen so, schau mal, sie ist das und das und das auf Papier, sie ist auch schlau, also deine Kinder werden auch schlau, so. Und das ist halt, nur darum ging es.
Wie hast du das mitbekommen, dass das quasi, dass sie das Studium eigentlich nur gut fandet, weil es für Männer besser aussieht? Also an was hat sich das, an was kannst du das wirklich festmachen oder kannst du uns mal ein Beispiel geben?
Ja, und zwar hat er halt gesagt, so ja, dass ich am besten gar nicht arbeiten soll. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wofür habe ich denn dann studiert? Also ich verstehe nicht genau, wofür setze ich mich 4 Jahre in die Uni und mache diesen Abschluss, wenn ich danach nicht arbeiten soll. So, und dann hieß es, ja, aber du kannst ja einen Mann finden, der für dich arbeitet, also so mäßig, damit ich mich auch von dem abhängig mache. Also, und daran habe ich halt gemerkt, ah, okay, das hat jetzt wirklich nur, also mein Studium hat nur was mit meinem Marktwert sozusagen zu tun. Und ich weiß halt von dem, wie meine Familie halt redet in Pakistan, die sagen halt so, ja, die ist, also ich habe schon zum Beispiel mitbekommen, wie damals meine Tante so auf dem Heiratsmarkt quasi geschmissen wurde. Und da wurde dann auch immer sehr damit um sich geworfen, dass sie studiert hat und schlau ist und da. Aber ihr wurde halt auch verwehrt zu arbeiten, ne? Also deswegen wusste ich, dass das ist, worum es hier gerade geht. Und das ist halt krass. Also ich habe nie von ihm bedingungslose Liebe erfahren, sondern nur, wenn du dich so verhältst, dann bekommst du meine Liebe. Das, was alle anderen in deinem Umfeld machen, ist schlecht. Das, also allein schon, ich durfte mit keinen Jungs überhaupt reden, niemandem in die Augen schauen, keinen männlichen Personen.
Als Kind?
Jahrelang, als Kind auch. Du hättest mich sehen sollen, ich war im Sommer mit dicker Strumpfhose und also solche Sachen. Ich durfte mich nicht, also es war wirklich schlimm, welche Regeln ich befolgen musste, mein Leben lang und,
erzähl mal ein paar Regeln.
Wie gesagt, das mit den Klamotten, 100%. Also ich musste mich immer bedeckt zeigen, also dass ich überhaupt gegen die Regel Kopftuch verstoßen habe. War eh schon jahrelang ein Thema, wurde ich jahrelang gepressured, dass ich es doch mache und musste ich mich dagegen wehren. Ich muss halt sagen, dass ich eine sauer offene Mama habe, die immer gesagt hat, nein, du machst halt, was du willst. Also wenn das das ist, was du willst, dann mach das, aber nein. Obviously, kein Alkohol, kein Fleisch, was nicht halal ist. Ich durfte nie bei irgendwem übernachten, auch nicht, wenn es meine Freundinnen sind. Ich durfte einfach so unfassbar viele Sachen nicht, die andere Leute durften. Ich durfte nicht mit auf Klassenfahrten teilweise.
Aus solchen Gründen?
Ja, weil da halt auch Jungs sind. Und ich war halt so 13.
Oh mein Gott.
Also dann wurde ich ja gezwungen, also ich war ja 10 Jahre oder so, jeden Samstag musste ich in die Koranschule, jeden Samstag, jeden scheiß Samstag. Und ich habe es gehasst. Ich habe es so sehr gehasst, da zu sein. Und es war einfach egal, weil ich musste das machen. Und ich habe so oft gesagt, ich hasse das. Und dann wurde mir aber immer als Kind schon eingeredet, ja, aber du lässt den Teufel gerade gewinnen, du lässt den Teufel gewinnen. Du musst dir überlegen, ich wurde gezwungen mit, also, oder überredet eher, mit pakistanischen Sachen in die Schule zu gehen, also mit dieser Klamotte, wo ich das nicht wollte und wusste, ich werde dafür ausgelacht, aber ich wurde dazu ja überredet, weil das ist doch deine Kultur und du lässt den Teufel gewinnen, wenn du so bist wie die anderen und die alle anderen sind schlecht, wie die leben. Also es war wirklich reinste Manipulation meine ganze Kindheit lang, meine ganze Jugend lang. Und das, davon erstmal wegzukommen, also ich merke es ja bis heute noch, dass ich so voll viele Dinge zum Beispiel, du weißt ja zum Beispiel, ich packe ja nackt halt gar nicht, weißt du ja, gell? Ich muss mir das voll angewöhnen, dass ich es nicht schlimm finde, wenn zum Beispiel eine Freundin von mir sich umzieht oder so. Also ich muss mir das voll angewöhnen, weil das einfach so in meinen Kopf indoktriniert wurde, einfach so krass, dass das falsch ist. Und ich weiß nicht, auch so, ich durfte ja nicht zu männlichen Ärzten gehen oder so, egal was für ein Arzt, also solche Nummern, es war so krass und es sind halt vor allem auch alles Regeln, die vor allem Frauen halt einschränken.
Dein Papa ist jetzt zurück nach Pakistan gegangen, gell, als du 18 warst, oder?
Ja.
Und hat es was an eurer Beziehung dann verändert?
Mein Dad hat halt jemanden geheiratet aus Pakistan, hat sie dann nach Deutschland geholt und dann haben die hier zwei weitere Kinder bekommen, das ist meine kleine Halbgeschwister. Und dann sind die halt zurück nach Pakistan, weil er halt auch meinte, er kommt mit der Fremdenfeindlichkeit hier nicht klar, weil er ja auch immer sehr angefeindet wurde, weil man sieht ihm halt auch rein vom Phänotyp her an, dass er nicht, also er ist auf Papier ist er Deutscher, aber dass er einen Migrationshintergrund hat. Und deswegen wurde er halt viel angefeindet und er meinte, er muss zurück in sein Land und mit seiner Kultur halt sein und für die Kinder auch ist das besser. Ich hatte dann da schon das Gefühl, will er nicht, dass sie so werden wie ich und so. Und das hat halt schon so einen Zwiespalt ausgelöst, weil, er mir halt auch meine Geschwister genommen hat sozusagen. Das konnte ich ihm einfach nicht verzeihen, weil ich halt so ein krasses Verhältnis vor allem zu meinem Bruder hatte. Und die so, das waren wie, als wären es meine Kinder. Ne? Also ich habe die über alles geliebt einfach und er hat sie mir einfach weggenommen. Und das konnte ich ihm noch nie verzeihen. So. Das konnte ich einfach nicht, weil ich mir auch dachte, du lässt mich hier quasi zurück und nimmst eine ganze neue Familie und gehst einfach. Und damals habe ich das ihm auch gesagt, wie weh mir das tut. Und er hat halt gesagt, ja, aber ich biete dir doch an mitzukommen. Und das fand ich halt auch so manipulativ, weil du kannst es jetzt nicht umdrehen auf mich. Du hast dich entschieden, hier Kinder zu bekommen, mich hier großzuziehen und dann willst du, dass ich alles, was ich kenne, verlasse, damit ich mit meiner Familie sein kann? Nein. Also sorry, aber was?
Ja.
Was zur Hölle? Ja, jedenfalls war dann so das Verhältnis schon so ein bisschen angeknickt, aber ich war immer noch da und so und bin auch mal hingeflogen, habe da auch viel Zeit verbracht, war auch okay, so bin ich jetzt ein Fan von allem, was da abging, nein, aber es war dann okay. Mhm. Ne? Und jedenfalls habe ich aber meinem Dad immer erzählt, so, ja, ich mache halt Marketing und so. War auch zu dem Zeitpunkt so. Also ich habe noch in so einer Agentur gearbeitet und so weiter und so fort. Und dann aber, als ich diese joblose Phase hatte, hat er mal zu mir gesagt, so, ja, Google vielleicht deinen Namen und schau halt, ob irgendwas im Internet über dich steht. Vielleicht liegt es daran. Und dann dachte ich mir so, hä, nee, warum? Also, weil man kannte bis vor kurzem meinen Nachnamen auch nicht öffentlich, also nur meinen Vornamen. Und dann dachte ich so, hä, nee. Und da stand auch nichts im Internet. Und ich dachte so, was meint er? Und dann sind du und ich ja aus der Podcast-Aufnahme gekommen. Wir haben den Podcast gelauncht und es lief richtig nice. Das Feedback war so geil. Wir waren voll so high auf diesem Erfolg quasi, den wir gerade gefeiert haben. Haben dann die Aufnahme zusammen gehabt für Folge 3 und 4. Sind aus der Aufnahme rausgekommen und ich sehe, mein Dad hat mich einmal angerufen per Videoanruf und mir die längste Nachricht der Welt geschickt. Und wir zwei standen gerade noch mit allen aus der Redaktion und so weiter.
Ja.
Am Straßenrand beim Taxi und ich lese es, ich zeige es dir auch so und in meiner Welt ist einfach alles zusammengebrochen. Mein Dad hat mir nämlich so eine übelst lange Nachricht geschickt, dass ich der schlimmste Mensch auf der Welt bin, dass ich ihn so sehr verletzt hätte, weil seine Familie hat anscheinend irgendwelche Sachen gesehen, die ich im Internet mache. Er weiß es anscheinend schon seit über einem Jahr, aber er hat nichts gesagt. Aber seine Familie weiß jetzt alles und ja, dass ich die größte Schande der Familie bin. Also so, und er ist jetzt für mich gestorben. Und wenn jemand nach ihm fragt, soll ich sagen, einfach, er ist gestorben. Und ich darf nie wieder jemanden aus der Familie kontaktieren. Und solche Sachen. Und ich fand das so schlimm. Du weißt es ja noch, wie ich gezittert habe. Das war ja einfach die Hölle. Das war so krass. Das war halt mein Plot-Twist. Es war Peak. An dem Tag war unser Peak, würde ich sagen. Also mit dem Podcast, mit dem Feedback. Und dann ging es komplett runter, bergab und war die absolute Hölle. Und ja, es war halt auch so krass, weil ich habe ihm bis heute nicht drauf geantwortet.
Oh mein Gott! Du hast jetzt halt quasi über einem halben Jahr keinen Kontakt mit deinem Vater.
Ja.
Boah, ich fand das auch so krass. Ich habe auch richtig damals so gemerkt, wie nahe dir das Ganze geht und wie schlimm das für dich ist. Also ich meine, dein Vater war oder ist halt immer noch eine super wichtige Person, obviously, in deinem Leben. Und ich bin sowas von einem Elternteil zu hören. Wenn jemand nach mir fragt, sag ich, bin gestorben. Fragezeichen, sorry. Wie krass ist das?
Das ist so krass. Ich finde, das ist so abusive auch einfach. Also wirklich, ich finde es so schlimm. Und dass ich überhaupt jetzt darüber reden kann, ist echt krass, weil es ist auch ein Thema, sobald ich daran denke eigentlich, schiebe ich es weg. Also es ist wirklich, sobald ich an ihn oder an meine Geschwister vor allem denke, weil die sind ja jetzt für mich auch nicht mehr zugänglich und ich liebe die ja über alles, schiebe ich den Gedanken sofort weg, weil der mir so weh tut. Also es tut mir so weh und ich vermisse die so sehr. Und es ist einfach krass, weil am Ende des Tages denke ich mir immer, du wolltest mich.
Ja.
Ich habe das Privileg gerade, dass ich sagen kann, okay, dieser Mann und diese Familie und diese Kultur, ich sage jetzt bewusst Kultur, weil wie Leute Religion ausleben, ist ein krasses Spektrum. Ich kann nicht sagen, die Religion an sich ist so. Die Kultur meines Vaters und meiner Familie, es gibt viele Frauen und viele junge Mädchen, die unter diesen Sachen so extremst leiden. Vielleicht so wie ich bis zu einem gewissen Grad getan habe, aber die auch in Ländern leben, wo das gang und gäbe ist, die sich vielleicht nicht wehren können, die nicht so eine Mama haben wie ich, die nicht das Privileg haben, sich davon zu lösen und zu befreien und trotzdem ihr Ding zu machen. Deswegen bin ich trotzdem noch in übelst der privilegierten Position, dass ich trotzdem hier sitzen kann, mit dir diesen Podcast machen kann und meine Arbeit so machen kann, wie ich mache, mich frei ausleben kann. Und das wollte ich einfach nur noch auch mal mit dazu sagen, dass ich das sehe. Wie privilegiert ich bin und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn man nicht diese Möglichkeit hat, sondern dem Ganzen sich beugen muss. Und ja.
So krass. Ich finde es so spannend und halt auch bestimmt, es muss so schwer sein, wenn du halt einfach in Deutschland aufwächst, aber von daheim dir so eine Kultur aufgedrückt wird, also gegen deinen Willen, sage ich mal. Obviously, es war ja gegen deinen Willen, ne? Vielleicht nichts Falsches.
Ja, war es auch.
Und du dann halt quasi versuchen musst, in Deutschland quasi, also in deiner realen Welt in der Schule klarzukommen, aber halt dann auch vielleicht irgendwie gemobbt wirst von den anderen Kindern, weil du die Sachen anhast, die deine Eltern halt oder dein Vater halt will, dass du anhast. Boah, ich finde, das hört sich so kompliziert an, das dadurch zu navigieren, und du warst halt nur, you were just a child, so.
Vor allem war ich auch Einzelkind, ne? Also ja, das war es halt auch noch. Ich hatte keine Geschwister, an denen ich mich irgendwie hätte orientieren können. So, ich bin halt extrem froh, dass die Mama einfach so ist, wie sie ist, und dass sie mir alle Freiheiten der Welt gelassen hat, damit ich so sein darf, wie ich sein möchte, und mich geliebt hat, egal was ich gemacht habe, und mich immer unterstützt. Und das ist halt auch so was, wo ich mir denke, boah, habe ich ein Glück.
Ja.
Boah, habe ich ein Glück.
Ja, deine Mama.
Ohne Witz, weil ohne sie wäre ja mein ganzes Leben anders. Also alles wäre ja ganz anders, und ich wäre ganz unglücklich in der Situation, die ich hassen würde.
Ich liebe deine Mom auch, sie ist echt extrem supportive. Aber weißt du, also no offense, wirklich no offense, aber ist es nicht so der klassische Fall von ein Typ, also nicht dein Vater jetzt, sondern so ein random Typ, lernt eine Frau im Club kennen und verbietet ihr dann feiern zu gehen? So, weißt du, wie ich meine? Ja. Der kannte die Werte von deiner Mutter. Warum versucht das dann dir aufzuzwingen oder, ich will es nicht sagen, deiner Mutter aufzuzwingen, aber halt, warum heiratest du dann einfach eine Frau, die mit dir mehr kompatibel ist? Also sollten wir vielleicht normalisieren, jemanden zu heiraten oder mit jemandem Kinder zu zeugen, mit dem du kompatibel bist, nicht den du liebst, sondern kompatibel?
Kompatibilität hätte ich mir auf jeden Fall mehr gewünscht als Liebe, weil ich mir denke, what the fuck, what were you thinking? Also was hast du dir dabei gedacht? Du holst dir eine Frau, die feiern gehen liebt, also ich rede jetzt von meiner Mom, feiern gehen liebt, die übelst offen ist, übelst ihr Ding macht, übelst der Freigeist ist, und du denkst, du kannst mit ihr Kinder haben, denen du irgendwas aufziehen kannst? Auf gar keinen Fall. Also, ja, in welcher Welt?
Ja.
Das ist halt total crazy für mich.
Es tut mir so leid, weil einerseits ich denke mir so, ja, ich will nichts Schlechtes über deinen Vater sagen und so. Ich glaube halt, bestimmt versucht er auch sein Bestes, wie es ihm möglich ist, ja. Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite auch so, thinking cap on.
Also, in seiner Welt denke ich, dass er denkt, dass er das Richtige macht.
Oh mein Gott, 100%.
Aber dass mir das wirklich jahrelanges Leid beschert hat und wie er dann mich wegschmeißt am Ende, ist halt echt krass, weil ich habe ihm nie was getan. Ich habe einfach nur gemacht, was ich wollte. Ne? Also, und das ist halt so krass. Das ist so krass. Und das Schlimme zu denken ist auch, er denkt wirklich, dass seine Werte und Ansichten die richtigen sind.
Ja.
Und das ist wirklich das, was nicht in meinen Kopf reingeht.
Ja, ich weiß, er sieht halt so gar nicht deine Seite, und das finde ich auch ganz schlimm an ihm. Ich will nicht über deinen Dad lästern, das tut mir so leid, aber es tut mir einfach so weh für dich, dass er gar nicht deine Seite sieht und er so von sich überzeugt ist, was er sagt und was er macht, dass das das Richtige ist und das ist Gesetz, was er tut quasi. You deserve better.
Danke.
Aber nochmal ganz kurz, hat sich eigentlich dein Vater dann von der anderen Seite gegenüber von deiner Mutter gezeigt? Weil, also klar können wir sagen, dein Vater war nicht kompatibel mit deiner Mutter, aber deine Mutter war ja auch vielleicht nicht kompatibel mit deinem Vater. Oder wie war das dann damals zwischen denen?
Also sie sagt halt, und ich glaube ihr, weil sie sehr glaubwürdig ist, sie sagt, er war halt voll jung. Also er war ja auch extrem viel jünger als sie. Ich glaube so 7 Jahre oder so haben die Unterschied. Und der war voll jung, voll offen, voll, der hatte Bock aufs Leben, also genau wie sie halt. Und war so auch so ein bisschen freigeistmäßig. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo die geheiratet haben, wurde er kontrollierend und war halt so, hat dann auf einmal seine komischen Ansichten geteilt und so, die er davor halt nicht hatte. Und er hat sie davor halt machen lassen. Und das ist es halt, was ein bisschen crazy ist, weil sie hat sich ja clearly was ganz anderes darunter vorgestellt, um zu sein, ne? Deswegen, genau, das kam dann erst nach der Hochzeit. Man muss aber auch sagen, sie hat es auch nicht so smart gemacht, muss ich kurz sagen. Die kannten sich 4 Monate und haben dann geheiratet. Also in 4 Monaten kannst du niemanden kennenlernen, meine Meinung. Nicht zu 100%, aber da kann ja jeder noch irgendeine Scheiße auflabern. Also du kennst jemanden nicht in 4 Monaten gut genug, um den zu heiraten. I'm fucking sorry. So.
Okay,
und 3 Monate nach der Hochzeit war sie schon schwanger und so. Also das war alles ein Whirlwind-Romance, weißt du, wie ich meine?
Ja, okay, ja krass. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wow, deine Mutter davor so viel vorspielen, aber ja, stimmt, auch wieder 3 Monate oder 4 Monate, ja. Was hat dir dann eigentlich geholfen, dich von dem Ganzen zu befreien und dich nicht dem Willen deines Vaters zu beugen?
Ich glaube, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, ich will nicht für meine Eltern leben, sondern ich will einfach für mich leben. Also das ist, ich muss für mich leben. Ich habe nur ein Leben und wenn ich alles mache, was meine Eltern wollen, dann werde ich dieses eine Leben so unglücklich leben und es wird nicht funktionieren. Also es wird nicht funktionieren, das will ich nicht. Ich möchte frei sein und wenn das bedeutet, meine Familie aufgeben zu müssen, dann ist es so. Ist es das, wie ich es mir gewünscht hätte? Nein, auf gar keinen Fall. Aber am Ende des Tages, um frei zu sein, muss ich mich lösen. Und ich finde auch, man kann nur, also ich für mich kann nur erfolgreich werden, wenn ich mich von diesen Gedanken und diesen Idealen und diesen Wertevorstellungen löse. Und mein Glück ist mir leider am wichtigsten. Ich werde nicht für einen random Mann, auch wenn es mein Vater ist, mich aufgeben.
Ich finde es so krass und ich hoffe, du gibst dir genug Credit dafür, weil ich glaube, also es muss so schwer sich sein, sich von den Zwängen von den Eltern quasi zu befreien. Ich finde es so krass, wirklich, dass du das geschafft hast oder beziehungsweise das ist bestimmt auch noch was du eigentlich jeden Tag vielleicht kleine Sachen erlebst in deinem Alltag, die du, an denen du arbeiten musst. Aber ich finde, dass du das in so einem jungen Alter schon dich so krass befreit hast. Ich finde, da kannst du dir wirklich auf die Schulter.
Danke, mein kleiner Engel.
Hannah, wie siehst denn du das Ganze jetzt so? Wird es ein Comeback geben zwischen dir und deinem Vater? Denkst du, das ist für immer so? Was wünschst du dir?
Ich bin ja eine sehr realistische Person. Ist einfach so. Ich glaube nicht, dass wir es jemals wieder hinbekommen werden. Weil es war sehr eindeutig, was er geschrieben hat. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, von mir wird nie wieder irgendwas kommen. Weil ich bin einfach nicht im Unrecht. That's it. So, und würde ich mir wünschen, dass ich ein Dad habe und einen Bezug zu meiner Familie und vor allem, dass ich mit meinen Geschwistern wieder Kontakt haben kann. Ja. Ist es realistisch? Nein. Vielleicht, also klar, ist irgendwo im Hinterkopf so eine Hoffnung, wo ich denke, okay, vielleicht in 10 Jahren kommt er zu Sinn. Aber ich glaube, in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, und damit meine ich jetzt die Familie und so, und den Gedanken, die da gestreut werden, wird das einfach nicht passieren. Und das ist auch okay so. Dann, weißt du was, dann hoffe ich einfach, dass ich es irgendwann mit meiner Familie besser mache. Weißt du, wie ich meine? So, ja. Und that's it.
Man weiß nie, was die Zeit so bringt. Ich hoffe einfach, dass es dir mit der ganzen Sache gut geht und dass du durch diese Zeit gut durchnavigieren kannst. Und you never know, man, Hauptsache dir geht's gut. Das ist natürlich meine erste Prio.
Danke, Engel.
Meine Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist wahrscheinlich oder kann traumatisierend sein oder triggern für manche Menschen. Es geht nämlich um Gewalt in Beziehungen. Deswegen, falls es nichts für euch ist oder too much für euch, dann hört euch gerne eine andere Folge von uns an. Ich will dazu noch sagen, Leute, es ist meine Story. Und wenn ich währenddessen lach oder Witze darüber mache, dann ist es nicht, weil es nicht schlimm für mich war, sondern es ist einfach, wie ich damit umgehe. Und ich hoffe, das habt ihr einfach immer im Hinterkopf, wenn ich die Story jetzt gleich erzähle, weil jeder Mensch steht anders mit schlimmen Stories um. Und eine Sache, die ich da noch dazu sagen will, man denkt von außen immer, man kann es besser machen. Man denkt immer, Leute, bevor mir sowas passiert ist, dachte ich auch, I can do it better, bla 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 bla, bis man selber in so eine Geschichte ist. Das will ich noch ganz kurz davor sagen, bevor wir einsteigen. Und jetzt erzähle ich so die Story, wie sie ich erzählen will, und zwar happy. Und zwar habe ich vor einigen Jahren so einen Herrn kennengelernt und der war total nett, total cool. Wir waren irgendwie, der war ein Freund von einem Freund, das heißt irgendwie, der war kein komplett Fremder für mich. Ich weiß, in welchen Kreisen der sich bewegt hat und er kam erstmal wie ein total korrekter, total cooler, netter Mann rüber. Und es war auch schon zu einer Zeit, ich würde sagen, ich war schon immer so mehr in dem wokeren Bereich von meinen Freunden. Ich war immer total, meiner Meinung nach, so aufgeklärt. Also ein bisschen mehr aufgeklärt als der Durchschnitt. Ich war schon immer die Freundin, die stark war, die Freundin, die Single war. Natürlich war das vor einigen Jahren, das heißt, ich habe mich weiterentwickelt und ich bin noch 1000-mal strenger als damals. Aber ich war für die damaligen Verhältnisse, würde ich mal sagen, überdurchschnittlich streng und überdurchschnittlich bewusst, was so draußen in der Welt passiert. Und dann habe ich eben diesen Mann kennengelernt. Und weil ich damals schon wieder viel gereist bin, habe ich irgendwie meine Wohnung untervermietet und bin dann auch irgendwie relativ schnell für einen gewissen Zeitraum bei ihm eingezogen. Weil, warum nicht? Ich bin da einfach so ein Mensch, keine Ahnung, mir ist es kackegal, ich ziehe wirklich nach Tag 1 mit jemandem zusammen. Wenn ich die finanziellen Mittel habe, auch da wieder schnell rauszukommen oder sonst was. Whatever, bla bla bla. Naja, this bitch ass man. hat dann halt entschieden, keine Ahnung. Let's beat this bitch up. Oh mein Gott, sorry, dass ich so brutal sage. Ich kann es nur so sagen. Ich kann es nicht neutraler verfassen, aus welchem Grund auch immer. Ich muss es so comedic in meinem Kopf sagen. Ich glaube, es hat schon damit angefangen, so dass er es dann plötzlich immer so nice fand, wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe. Und ich habe ihn dann auch teilweise zu meinen Freundinnen mitgenommen und oh Gott, wie er sich verhalten hat. Er war wirklich der letzte Arsch. Er hat sich gar keine Mühe mit meinen Freundinnen gegeben. Er war irgendwie pisst, wenn er nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es hat sich einfach so ein bisschen mehr eingeschlichen, aber ich muss auch dazu sagen, es ging nicht ewig, ja. Mein Plot-Twist dieser Story ist wirklich, dass ich davor schon mal von einer anderen Frau gehört habe, die in einer gewaltvollen Beziehung war und ich mir immer dachte, warum gehen die nicht? Warum geht ihr nicht? Geht doch einfach. Ja. So, bis ich selber in so einer Beziehung war. Und es ist viel schwieriger, wenn man wirklich drin ist. Und man denkt auch nie, dass es so einer starken Frau passiert ist. Man denkt immer, das passiert Frauen, die finanziell abhängig sind oder keine Ahnung. Man hat einfach Stigmas, über was man denkt, welche Art von Frau da reingezogen wird. Aber nachdem ich da selber wirklich drin war, wird mir wirklich klar, es kann jeder passieren. Du kannst wirklich Angela Merkel sein. Und in sowas rein manipuliert werden. Ja, du kannst die größte Boss als Bitch sein. Und die schaffen es trotzdem irgendwie, sich da rein zu manipulieren. Ja. Und es ist so schwer, da wieder rauszukommen. Ich wollte eigentlich immer Single sein. Und dann behandelt er mich auch noch so schlecht. Und dann werde ich auch noch geschlagen. Oh mein Gott! Und dann heult er, nachdem er mich fucking verprügelt. Und sagt, Entschuldigung, mein Vater hat mich verprügelt und meine Mutter. Und deswegen.
Oh mein Gott.
Und ich dachte mir damals,
mein Gott, halt
dich auf. Ich dachte mir auch, bitte halt deine Scheißfresse. Es tut mir leid, dass es dir passiert ist. Aber das rechtfertigt nicht, dass du, das habe ich ja schon mal erzählt, so, wir haben dann zusammen gewohnt und ich bin halt dann aufs Klo, auf die Toilette gegangen, weil es wirklich mein einziger Freiraum von ihm war. Also der ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Oh, das war so ätzend und nervig.
Boah, wie nervig auch einfach.
Entschuldigung, nur wenn ich in die Küche gehe, heißt das, dass ich irgendwas Falsches mache. Oder wenn ich feiern gehe mit meinen Freundinnen. Just stop it. Auf jeden Fall, ich konnte wirklich gar nichts mehr machen. Ich konnte immer mehr in die Küche, ich konnte immer alleine aufs WC. Und natürlich bin ich dann auf die Toilette, einfach halt auch, einfach weil ich mal wieder an meinem Handy in Freiheit sein bleiben wollte. So, ich wollte einfach mal auf TikTok scrollen, in Frieden. Ich hatte ja nicht mal was zu verheimlichen. Und dann, nach einer Minute, mach auf, mach auf. Was machst du? Lass mich rein. Ich denke mir so, es war auch wirklich so, er konnte gar nichts mehr allein machen. Er konnte nicht mal mehr allein duschen. Oder ich habe geduscht und er ist reingekommen. Hat er angefangen, Nummer 2 von mir zu machen? Ich so, was machst du?
Was?
Was machst du? Ich so, was? Was machst du gerade? Ich so, es ist dein Scheiß, Junge. So, Leute, ich will nochmal ganz kurz sagen, das ist meine Geschichte. Jede Story ist individuell. Jedes Opfer hat einen anderen Hintergrund, geht anders damit um. Das ist nur, wie ich damit umgehe und wie was meine Gedanken sind. Das ist mir nochmal wirklich extrem wichtig zu sagen, okay? Weil nur, weil ich da glimpflich rausgeschafft habe oder relativ schnell, heißt es nicht, dass es bei anderen Frauen so ist. Und ich will auch nicht, dass ihr das vergesst. Weil letztendlich muss ich sagen, ja, bin ich stolz auf mich, wie schnell ich es da rausgeschafft habe? Ja. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass es halt einfach nicht okay ist. Ganz ehrlich, im Nachhinein, ich finde, er hat auch einfach einen scheiß Job gemacht, mich zu manipulieren. So, the good times didn't last long enough. So. Und dann habe ich aber erfahren, dass er wieder in sein Heimatland zurückgegangen ist, weil er nur in England für, keine Ahnung, ein paar Jahre war oder so. Und wisst ihr was? Ich habe angefangen zu heulen. Aber weil ich traurig war, dass er weg ist. Weil er weg ist. Nein.
Was?
Ja! War so krank.
Das ist es. Das ist, glaube ich, wirklich diese, ist Ambivalenz das richtige Wort? Ich weiß es nicht, weil dir kann jemand sowas Schlimmes antun und trotzdem können noch Gefühle da sein und so. Und das ist, glaube ich, das, was man als außenstehende Person nie verstehen kann. Und deswegen finde ich auch, dass man ein bisschen mehr Empathie mit betroffenen Personen haben sollte und nicht sagen sollte, ja, geh einfach. Ja, da sind auch Gefühle im Spiel, da sind auch andere Sachen, die man vielleicht von außen nicht sieht. Und es ist sehr oft nicht so einfach zu sagen, ich gehe. Und sogar wenn du sagen kannst, ich gehe, ist es vielleicht nicht so einfach, damit abzuschließen, auch wenn die Person schlimm zu dir war. Und ich finde einfach, wir sollten da mehr Empathie miteinander alle haben und Verständnis zeigen, bis zu einem gewissen Grad. Solche Themen sind ja oft mit Scham behaftet, also für die betroffenen Personen. Hast du das überhaupt mal so gespürt, dass du dich dafür schämst, was passiert ist und du nicht darüber reden kannst? Und wenn ja, wie hast du das gelöst, dass du dich jetzt hierher setzen kannst und so frei und offen darüber reden kannst?
Ich glaube, ich habe die Scham nie abgelegt, nie. Und glaube ich, werde ich auch, na doch, vielleicht werde ich sie irgendwann ablegen. Aber ich schäme mich eigentlich irgendwie bis heute dafür. Und ich habe es auch echt lang keinem erzählt, obwohl es ein paar Menschen erahnt haben. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal darüber einen TikTok gemacht und einfach darüber erzählt. Aber bei einem TikTok ist es natürlich total, ich sehe nicht, mit wem ich spreche. Ich sehe nicht, wer es sich anschaut letztendlich. Weißt du, wie ich meine? Und ich weiß auch nicht, wie ich, ich glaube, warum ich letztendlich irgendwann offen darüber gesprochen habe, ist, weil ich habe andere Frauen darüber sprechen hören. Und ich fand sie nie peinlich für die. Ich dachte mir nie, oh, du Loser.
Ja.
Haha, cringe. So, nein.
Ja, ja, ja,
und dann dachte ich mir auch so, ja, wenn ich mir das nicht bei anderen Menschen denke, dann denkt sich das sicherlich auch keiner bei mir. Und es ist einfach nur so eine Scham, die mir vielleicht von der Gesellschaft mitgegeben wurde. Und die ist nicht real, die ist nur in meinem Kopf. Und selbst wenn ich mich für solche Sachen schäme, ist es trotzdem wichtig, meine Erfahrungen zu teilen. Und vielleicht, wenn ich eine Frau davon, nur eine Frau von sowas retten kann, dann ist es mir meine eigene Scham, die nicht mal real ist, wert.
Safe. Also die Scham ist an der Stelle, will ich auch nur noch mal sagen, ist nicht real. Die Person, die euch sowas antut, die soll sich schämen. Also auch niemals das Opfer, sondern immer der Täter.
Ja.
Und wenn ihr betroffen seid, dann könnt ihr auch mal bei uns in die Shownotes schauen. Wir haben da ein paar Telefonnummern zu Hilfsangeboten. Und yes. Aber also du hast jetzt erzählt, was passiert ist, aber wie bist du da rausgekommen? Was ist da passiert?
Also es war dann einfach so, ich habe dann irgendwann meine Wohnung, die untervermietet war, ich wusste so, ich hatte noch so 2 Wochen, ich will keinen genauen Zeitraum geben, aber irgendwie so einen relativ kurzen Zeitraum, wo ich wusste, okay, ich bekomme bald meine Wohnung zurück. Und ich wusste dann schon, ich muss raus. Also no chance, dass ich mit diesem fucking Freak bleibe, ja. Natürlich mochte ich ihn noch. Das muss man auch dazu sagen, wir hatten ja trotzdem Spaß miteinander. Wir hatten trotzdem gute Zeiten. Wir haben extrem viel miteinander gelacht. So, wenn es gut war, war es gut. Und das darf man nie vergessen. Und ich glaube, daran halten auch viele Frauen oder viele Opfer fest. So, die Hoffnung, dass er wieder wird. Ich glaube, ich hatte einfach relativ schnell keine Hoffnung mehr, weil ich glaube, was eine Person einmal macht, macht er wieder. Und ich wusste, er wird sich nicht ändern. Also, in welcher Welt wird dieser Mann sich einfach, es war mir bewusst. Und ich wusste, ich muss jetzt gehen und ich wusste auch, es wird immer schlimmer werden. Es wurde ja relativ früh, relativ schlimm. Und für mich war klar, der wird mich irgendwann umbringen. Also ich wusste es. Es war für mich keine Frage. Und eines Tages, ich hatte meine Wohnung noch nicht wieder zurück, aber meine Freundin meinte so, komm einfach nach Hause. Die haben das ja alle mitbekommen. Ich habe es verheimlicht, ich habe es auch lange nicht erzählt, dass es wirklich so Gewalt war, weil man schämt sich auch wirklich und ich schäme mich bis zum gewissen Grad dafür, heute immer noch so, wie konnte das mir passieren? So, wie konnte das der woksten, der stärksten Frau aus dem Freundeskreis passieren? Mhm. Und eines Tages war ich einfach so, saß ich mit ihm im Zimmer und ich wusste, das sind jetzt deine 2 Sekunden, wo du rennen musst. Du hast jetzt 2 Sekunden, das war wirklich wie so eine, ich kann es nur als höhere Macht, die mir so einen Input gegeben hat, so, du musst jetzt gehen. Das sind die 5 Sekunden, wo du dich retten kannst und danach wird es vielleicht schwieriger, weil die Kontrolle immer schlimmer wird. Dann habe ich ganz schnell angefangen, meine Sachen zu packen und ich wusste, er hat jetzt so 2-3 Sekunden, bis er schnallt, was ich mache und bis er versteht, dass ich alles mitnehme, was ich bei ihm habe. Und dann weiß ich noch genau, ich hatte schnell meine Sachen zusammengepackt und er so, was machst denn du, wo gehst du hin? Und ich habe mir irgend so eine Lüge aus dem Arsch gezogen und habe gesagt, ich gehe zu meiner besten Freundin nur kurz Hallo sagen. Und dann meinte er noch so, warum nimmst du deine ganzen Sachen mit? Und ich habe mir irgendeine Lüge, die eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat, aus dem Arsch gezogen, aber ich wusste, die wird erstmal für eine Sekunde, bis ich aus dieser Tür raus bin, ziehen und ihn ruhig halten. Gesagt, getan, ich weiß noch, ich habe meinen Beutel genommen und ich bin gerannt. Ich bin gerannt, Schuhe angezogen, raus, in den nächsten Bus. Egal welcher, egal ob er in die richtige Richtung gegangen ist. Ich habe mich nicht umgedreht, weil ich dachte, wenn er hinter mir ist und rennt und versucht mit mir zu reden, dann ist die Chance, dass ich nach Hause gehe, wieder nach Hause oder zu ihm, zu groß. Also ich bin gerannt. Und ich bin dann ab dem Zeitpunkt, habe ich dann auch irgendwie bei meiner besten Freundin auf dem Sofa oder so geschlafen. Und ich weiß noch, er hat dann natürlich angedroht, dass er sich umbringt. Ich soll nach Hause kommen, ich bringe mich um, ja, ich bringe um. Und ich dachte mir wirklich so, hast du deinen fucking Verstand verloren, du Freak? Natürlich ist es aber trotzdem schlimm, eine Person, die dir so wichtig ist, die sich androht, sie bringt sich jetzt selber um. Hab versucht, seinen Kumpel anzurufen. Hab gesagt, hey, er sagt, er bringt sich um. Ich wusste aber, das ist irgendwie eine Manipulationstaktik so. Und ich glaube, er hat es mir schon einmal angedroht und dann bin ich zurück. Und er hat sich dann umgebracht, so, er hat sich auch nichts angetan. Und ich wusste so, das ist jetzt derselbe Scheiß wieder. Aber trotzdem hat man trotzdem immer noch so die Angst, dass die es machen. Hab seinen besten Freund angerufen und sein bester Freund so, nee, mach dir nichts draus. Also der tut sich nichts an. Hab meine Sorgen überhaupt nicht ernst genommen. Und ich habe dann auch einfach gemerkt so, ich muss es einfach lassen. Ich kann mich nicht um die Emotionen dieses Schlägers kümmern. Ich muss mich um mich selber kümmern. Ich hatte wirklich Angst um mich und auch um meine Freundinnen danach. Weil der wusste ja, wo meine Freundin wohnt. Ich habe jedes Mal so Angst gehabt, dass er im Busch lauert und mich umbringen will. Das ist
schlimm.
Weil man muss auch dazu sagen, ich habe halt eine Person, die mir ganz, 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 ganz nahe steht in meinem Leben. Die war halt mit einer abusive Person zusammen. Die wurde auch zusammengeschlagen. Und irgendwann wurde dann der Schwester dieser Person aufgelauert mit einem Messer. Der Freund dieser Person hat der Schwester aufgelauert und wollte dann die Schwester umbringen. Oder halt abstechen oder whatever he wanted to do with a knife. Ja. Und es wurde auch nur wirklich so last minute, dass nichts passiert ist. Und deswegen habe ich das dann auch immer im Hinterkopf halt so, weißt du, wie ich meine? Ich mache mir dann einfach, habe mir Sorgen um mich gemacht und auch um meine Freundin für eine ganz lange Zeit danach. Und ich bin aber stolz für mich, weil ich glaube, I wrapped this shit up in 3 bis 6 Monaten oder so. Ich weiß, ich kann wirklich keinen genauen Zeitraum sagen. Es war nicht extrem lang, es war extrem kurz und intensiv. Und wirklich Respekt an alle Frauen, die es da jemals rausschaffen aus dem Scheiß. Also das ist so schwer, die Muster zu brechen. Besonders man kann froh sein, dass ich finanziell unabhängig war, dass ich letztendlich Freunde hatte und extrem gute Freundschaften und enge Freundschaften, die ich noch mehr vertraut habe als diesem Mann. Also, man muss nur ein kleines bisschen mehr gebrainwashed sein als ich und keine Ahnung, wie du da rauskommst. Also, I really don't know und ich bin so froh und ich glaube, das ist es einfach, was ich nochmal den Menschen nach außen sagen will. Leute, man denkt immer von außen, man schafft es leichter oder man würde es besser machen in solchen Situationen. Und ich sage euch, zu 99% würde es man nicht besser machen.
Man hört immer solche Geschichten und denkt sich, ja, warum ist sie nicht gegangen? Es ist so unfassbar schwer, aus so einer Situation zu gehen.
Ja.
Und teilweise braucht man so viele Anläufe und so viele Versuche. Aber wenn du von jemandem manipuliert wirst, also ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, die guten Zeiten mit diesen Personen sind so gut, dass es ist nicht immer alles nur schwarz. Ne? Also es gibt es gibt schwarz und weiß in diesen Beziehungen.
Ja.
Und deswegen ist es halt einfach so, ich glaube, das ist das, was man sich nicht vorstellen kann, eben wenn man noch nie in so einer Beziehung war, weil man denkt sich auch ganz oft so, ja, er hat das jetzt einmal gemacht oder so oder bla bla bla. Aber er ist doch die ganze Zeit, andere Zeit so Hammer und wir haben so viel Spaß und ja, es ist einfach sau schwer, sich aus solchen Situationen zu lösen. Deswegen bin ich sehr stolz auf dich, dass du es so schnell geschafft hast. Das ist halt crazy und vor allem, dass du einfach gerannt bist, ist für mich total loco, weil es ist ja eigentlich übelst gefährlich. Also übelst gefährlich einfach zu rennen, wenn der dir hinterhergelaufen wäre oder so. Ja.
Ich weiß bis heute nicht, ob er mir hinterhergerannt ist. Ich frage mich. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass Frauen niemals ihre Unabhängigkeit verlieren, weil genau das macht es einfacher, in solche Beziehungen zu geraten. Deswegen sage ich immer, habt eure Hobbys, habt eure Freundinnen. Es ist normal, dass wenn man am Anfang verliebt ist, dass man viel mit einer Person abhängt. Aber lasst euch nicht isolieren und bitte geht bei der ersten Red Flag geht, wenn er anfängt, die Wand zu schlagen. Es werdet irgendwann ihr sein. Das hat er auch mal. Der hat am Anfang irgendwann eine Wand eingeboxt. Leute, es werdet irgendwann ihr sein. Geht, weil nach dem ersten Mal, nachdem er es gemacht hat, lasst euch nicht volllabern. Geht. Und wenn er euch einmal schlägt, dann macht das, lasst es ihn ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht mehr machen. Das war bei meiner Freundin auch so. Er wird es wieder machen. Wer es einmal macht, macht es ein zweites Mal. Und das verspreche ich euch. Es war niemals ein einmaliges Ding. Ihr müsst gehen. Hört auf eure Freundin. Meine Freundin haben ihn obviously gehasst. Und es, ihr könntet mit eurem Leben dafür bezahlen. Und das ist alles, was ihr wisst. Das ist nicht zum Hihihaha. Toxic Relationship. Nein, es ist fucking todernst. Und ihr könnt mit eurem Leben dafür bezahlen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so... Ich sage jetzt nicht passionate gegenüber decenter Man, weil ich weiß, es wird mir auch manchmal vorgeworfen, so, wie kannst du noch Männer daten und irgendwie aber immer so, preachen, so decenter Man. Aber ich glaube, mir geht es auch wiederum halt um generell einfach um die Sicherheit von Frauen und ich glaube, ich hatte ja eigentlich dieses krasse Standbein mit eigenen Hobbys oder mit meinem eigenen Leben, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich muss mir das aber trotzdem immer wieder einblößen, so, ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich hatte all das, vielleicht nicht stark genug oder keine Ahnung, mir ist es trotzdem passiert, aber deswegen ist es mir auch immer so wichtig, es ist, glaube ich, viel leichter, da reinzuschlittern, wenn du nicht deine eigenen Freunde hast, nicht dein eigenes Leben und dich extrem abhängig von einem Mann zu machen. Und das ist einfach eine Sache, an die ich mich trotzdem jedes Mal immer wieder erinnern muss, weil ich bin trotzdem nur in dem Patriarchat aufgewachsen. Mir wurde trotzdem irgendwie eingeblößt, das größte Ziel im Leben für eine Frau ist es, zu heiraten und Kinder zu haben. Und besonders, als ich noch jünger war, war ich zu diesem Gedanken natürlich viel offener, als ich es jetzt nochmal bin. Und mein Content ist natürlich auch irgendwie für jüngere Frauen, deswegen das sind meine 5 Cent, die ich dazu sagen habe.
Kann ich dich nur aus Interesse fragen, danach hat er sich bei dir gemeldet, er hat dich angerufen und so, und was war dann? Also wie bist du dann endgültig losgeworden?
Der hat mich dann natürlich noch sau oft angerufen, wirklich bombardiert, oh mein Gott, mit Anrufen, Nachrichten, komm zurück, komm zurück, komm zurück, jede Manipulationstechnik, er bringt sich um, dann gemerkt, es bringt nichts, dann war er wieder nett, oh, können wir reden, also wirklich alles, ich bin nicht drauf eingegangen, das ist alles, was ich weiß, ich habe dem keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich wusste, sobald ich wieder ein Müh Aufmerksamkeit gebe, ist kann er mich vielleicht da reinsaugen. Ich hatte halt dann einfach nur noch so zum Schluss die Angst, dass er mich umbringt, so ein Real Life. Aber irgendwann nach einer Zeit haben die Anrufe aufgehört. Er hat mich zum Glück nie in echt aufgesucht. Er ist nie aufgekreuzt, wo ich war. Obwohl er es hätte, glaube ich, leicht rausfinden können. Das war auch irgendwo mein Glück. Und es hat dann einfach irgendwann aufgehört. Ey, let's lighten up the mood, everyone.
Let's lighten up the mood.
Und zwar kommen wir jetzt zu Never Have I Asked You Ever. Und zwar kennen Hannah und ich uns ja eigentlich in- und auswendig. Und das ist einfach so eine kleine Spaßkategorie, wo wir uns so eine random Frage stellen. Und diese Woche frage ich Hannah, wenn du mit jemandem das Leben tauschen könntest, mit wem und warum?
Also das allererste, das kommt mir einfach sofort in den Sinn. Und ich glaube, es ist auch die naheliegendste Antwort für jemanden wie mich, ist Kylie Jenner. Sorry, ich finde Kylie Jenner halt so krass. Ja. Folgende Punkte. Sie ist extrem jung. Ich glaube, sie ist 28. Also ich glaube, sie ist nur ein Jahr älter als ich. Sie ist 28, sie ist extremst hübsch. Dann, sie hat endless cash flow. Sie ist noch dazu ein Nepo-Baby. Was? Und ihre Schwestern sind Kim Kardashian und so weiter. Sie kann an die krassesten Orte der Welt. Und warte, sie hat auch noch eine Familie, die sie die ganze Zeit unterstützt. Sie hat eine riesengroße Familie. Sie hat 2 Kinder, die sie über alles liebt. Und man merkt auch einfach, dass sie ein gutes Verhältnis miteinander haben. Und man merkt ihr so richtig ihr Glück an. Sie hat einen Partner, der sie liebt. Sie liebt den, die wirken auch voll auf Augenhöhe. Also von was ich im Internet sehe, ne? Ich bin ja nicht immobiliert. Aber für mich lebt Kylie Jenner mein Traumleben.
Ja. Oh mein Gott, das hört sich wirklich so krass an. Ich weiß, wir wollen jetzt nicht so eine diepe Kategorie oder so machen, aber
ja.
Weißt du, was ich mir so denke? I agree, ich stimme dir bei allen Punkten zu. Was ich mir aber trotzdem denke, ist, eigentlich kommt ja jedes Leben mit einer Schattenseite. Und ich frage mich, was ist die Schattenseite bei Kylie Jenner? Obviously, dass sie nie ernst genommen wird zu 100% oder bestimmt auch viel Hass erfährt.
Ich denke, ich will nur kurz noch hinzufügen, und sie hat ein Billion-Dollar-Company.
Ja.
Das will ich noch hinzufügen, das ist auch so krass. Ich denke, dass ihre Schattenseite halt obviously dieser Fame ist und obviously ist, dass sie on cam aufgewachsen ist. Ja. Und ich glaube, dass das mit der Psyche eines Menschen einfach extrem viel macht. Also wenn ich mir überlege, mit mir macht das schon was, die Reality-Shows, in denen ich teilgenommen habe, aber ich habe da nicht teilgenommen, als ich 6 Jahre alt war, sondern mit Mitte 20 für ein paar Wochen und nicht mein ganzes Leben wurde da dokumentiert und alles wurde bewertet, was ich mache, sage, tue, aussehe. Ich glaube, das ist das, was einem sehr schwer so aufwiegen kann. Ne? Ich glaube, das ist ihre Schattenseite. Ja, sie kann auch wissen, sie kann nichts machen, ohne dass sie beobachtet wird.
Oh mein Gott, ja, sie kann nichts machen, ohne dass sie beobachtet wird. Das ist so krass für mich. Das muss man sich echt mal vorstellen. Du hast immer alle Augen auf dir. Du kannst halt kein normales Leben führen. Du kannst halt nicht mal so einkaufen gehen oder ins Kino mit deinem Freund oder so.
Ja, ich habe gestern erst gelesen, Kim Kardashian war seit 6 Jahren nicht mehr in einem Supermarkt. Allein schon das, da denke ich mir, was zur Hölle. Du kannst nicht mal mehr, wenn du kurz Bock hast auf irgendwas zu essen, kannst du nicht mal selber mehr in den Supermarkt gehen. Das ist so krass.
So krass, aber wenn du jetzt, Kylie, also angenommen, es hat geklappt, du hast dein Leben getauscht. Du kommst jetzt zu mir nach London, ja? Erstens mal, du müsstest halt privat fliegen. Also stell dir mal vor, ich bin jetzt eine normale Freundin. Ich bin ich und du bist Kylie Jenner. Du kommst mich besuchen in London. Mhm. Ja, dann sagst du so, ja, ich habe Hunger, aber ich habe nichts daheim. Dann können wir wahrscheinlich nicht mal zusammen noch wirklich raus, allein in den Supermarkt, weil wir hätten wahrscheinlich immer ein Security dabei. Wir würden doch niemals random so in den Supermarkt, oder?
Nee, aber ich meine, dann könnte ich halt den krassesten Tisch im krassesten Restaurant der Welt
in aber London willst du doch ja eigentlich haben. Auch noch immer. Natürlich ist es geil, I get it, aber dann musst du immer perfekt aussehen. Klar, Leute, obviously, people are dying, Kim, we get it. Andere Leben sind viel schwieriger. Ich sag, es geht jetzt wirklich nur um das Leben von Kylie Jenner. Ich verstehe das jetzt
nicht. Sorry. Eine Sache sendet mich gerade. Der Gedanke, dass ich mit ihr Leben tausche. Das heißt, sie sitzt gerade in dieser Küche. In meiner WG.
Das ist so witzig. Das wäre so
witzig. Datet so die Männer, die ich date und so.
Oh mein Gott.
Das wäre so lol.
Das ist ja so lol. Ja, ach, keine Ahnung. Aber ich glaube halt, man will auch nicht immer den besten Tisch, sondern man will einfach bis zum gewissen Grad bestimmt auch ein normales Leben, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, buhu. Das ist Heulen auf hohem Niveau.
Ja, ich denke mir halt, Heulen auf hohem Niveau. Ich denke, das Leben, wie sie es hat, ohne Internetzugang wäre geil. Also ich würde meine Social Medias und so auch alle abgeben an jemand anderen. Weil ich könnte mir das, glaube ich, nicht geben, wenn ich so überlege, was zum Beispiel unser Shitstorm mit mir mental gemacht hat. Ich will nicht wissen, durch was diese Personen gehen, die wirklich, egal was sie machen, bewertet werden. Ne?
Ja.
Deswegen, Kylie Jenner ohne Social-Media-Zugriff.
Ja, okay, das ist eine sehr gute Antwort. Thank you.
So, Leute, wir hatten eigentlich noch 2 weitere Rubriken für heute geplant, aber die Folge wird jetzt ein bisschen lang, deswegen machen wir das auf jeden Fall nächste Woche in der neuen Folge Brave Mädchen. Da gibt es dann auch eine ganz neue Rubrik und zwar von Stück der Woche. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, wir haben da coole Sachen mitgebracht und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Falls ihr Wünsche, Anliegen habt, dann folgt gerne unserem TikTok-Account oder schreibt uns auf TikTok, falls ihr wollt, dass wir über irgendwas Bestimmtes sprechen. Wir sind immer offen für was unsere Community will. We love you so much und wir sehen uns nächste Woche. Bye!
Bye! Bye!